Wie schon angekündigt, geht es auch heute früh bei dem Dienst um das Heilswerk Jesu Christi. Römer 5, 12 bis 21 soll uns da beschäftigen. Man könnte verschiedene Überschriften über diesen Text setzen. Römer 5, 12 bis 21. Man könnte darüber schreiben, Jesus macht alles gut. Man könnte darüber schreiben, zwei Menschheitshäupter, zwei Taten und ihre Folgen. Oder man könnte ganz einfach die Überschrift darüber setzen, was wird aus der Menschheit? Das ist ja heute eine sehr aktuelle Frage. Und manche Menschen packt zuweilen der Jammer, wenn sie ein Gespür dafür haben, wo geht's hin mit unserer Menschheit? Speziell auch, wenn man an Kuwait und Irak denkt und an das Schreckliche, was dort immer wieder geschieht. Was ist der Mensch? Ich habe in dem Buch Urknall und Schöpfergott auf drei Seiten einmal Zitate zusammengetragen. Was ist der Mensch? Was sagen Atheisten? Was sagen Weltleute? Was sagen die modernen Skeptiker? Der Mensch, ein Ungeziefer der Erdrinde, eine Hautkrankheit der Erde. Oder ein anderer hat gesagt, Sternenstoff hat einen Streich gespielt, Irrweg der Evolution, der besser vermieden worden wäre. Und diese Menschen kommen sich dann sehr ehrlich vor, wenn sie solche vernichtenden Urteile über die Menschheit fällen. Und es gibt ja schreckliche Exemplare. Es gibt Leute wie Saddam Hussein. Es gibt aber auch Leute wie Mutter Teresa von Kalkutta. Es gibt wiederum Menschen, die sich aufopfern im Dienst der Nächstenliebe an Armen und Elenden. Und so gibt es machte mir eine Freude, auf drei Seiten ganz verschiedene Zitate einmal zusammenzustellen. Auf der einen Seite die ich eben nannte, aber dann gibt es auch herrliche biblische Zitate, etwa von Karl Heim. Die ganze Schöpfung baut das Tor, durch das der König der Schöpfung einziehe. Oder ein sehr feines Wort von dem Gottesmann Jakob Kröker. Wohl ist die Menschheit durch den Fall zu einem verlorenen Sohn geworden, aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Das führt uns eigentlich schon hin zu unserem Thema in Römer 5, 12 bis 21, denn da geht es um die Überwindung des Falles mit allen Folgen. Solche Sätze, die sollten Sie wirklich mal auswendig lernen. Ich habe das mit großer Freude auswendig gelernt von Jakob Kröker. Wohl ist die Menschheit durch den Fall zu einem verlorenen Sohn geworden, aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Der Mensch ist eben doch die Mitte des Kosmos, wenn auch nicht physikalisch, astrophysikalisch, kosmologisch, aber in einem anderen Sinne. Wie es in dem Buch Urknall und Schöpfergott ausgeführt wird, ist er eben doch die Mitte des Kosmos, die Mitte zwischen Engel und Tier, die Mitte zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, Mitte und Mittler der Schöpfung, auf das der Sohn und die Söhne diese Schöpfung einmal zurechtbringen können. Römer 5, 12 bis 21. Ich habe mal vor Wochen in Versammlungen versucht, diesen Text aus dem Griechischen zu übersetzen. Heute spare ich mir diese mühevolle Arbeit, denn dann kriegte ich ein bisschen das Zittern. Denn das ist einer der schwierigsten Texte im Griechischen, die wir im Neuen Testament haben. Und es ist gar nicht so einfach, das zu übersetzen. Ich kam mir ja fast wieder vor wie ein Gymnasiast, der da in Rindeln an der Weser die Oberschule besucht oder dann in Mettmann im Rheinland, bevor ich Luftwaffenhelfer wurde, wenn man dann sein Englisch oder Latein da vortragen muss, übersetzen muss. Sehr schwierig. Wenn ich einen Kurs für neutestamentliches Griechisch zu leiten hätte, dann würde ich als Abschlussaufgabe sagen den jungen Leuten oder älteren Leuten, bitteschön, Römer 5, 12 bis 21, ohne Stockung aus dem Griechischen übersetzen. Aber lernen Sie es bitte nicht vorher auswendig, sondern wirklich auf Anhieb. Das ist schwer und man merkt es auch, wie die Übersetzungen abweichen. Und die Abweichungen sind so stark, dass manche Sätze die einen Übersetzer als Frage übersetzen und andere nicht als Frage. Und dann ist der Sinn völlig verschieden. Damit ich heute hier nicht das Zittern kriege, erlauben Sie mir, dass ich es einfach mal nach der Elberfelder Bibel vorlese. Ich habe mir schon vorgenommen, so Gott Gnade schenkt, im Ruhestand, damit mir es nicht langweilig wird. Und das wird es sicher sowieso nicht. Die ganzen Paulusbriefe in Griechisch durchzulesen, mit dem Ziel, dass ich sie alle fließend übersetzen kann, von Römer 1 bis Philemon. Fragen Sie mich mal in 10 Jahren, wenn wir noch hier auf Erden sind und noch leben, ob es klappt. Römer 5, 12 bis 21. Das Heilswerk Christi in einer großartigen Zusammenfassung von Paulus. Hier wird uns etwas gesagt über die Zukunft der Menschheit. Man könnte es mit der Angst kriegen über diese Menschheit. Man könnte in Depression und große Besorgnis verfallen als nüchtern denkender Weltmensch, wenn man nur die irdische Seite heutzutage sieht. Da hatten wir doch gerade gemeint, nun wird's endlich besser auf dieser Welt. Ost-West-Konflikt können wir vergessen und Deutschland wiedervereinigt. Vor einem Jahr und anderthalb Jahren lebte man fast in einer Euphorie. Aber dann kam plötzlich der 2. August und die Folgen sehen wir bis auf den heutigen Tag, bis hin zu den schrecklichen brennenden Ölfeldern in Kuwait, von denen man, wie ich fürchte, noch lange, lange, lange etwas hören und lesen wird. Aber Gott wird mit dieser Menschheit fertig. Und wenn wir manchmal so Negatives sehen, ich zähle auch manchmal im Gebet Gott allerlei Negatives auf, eins nach dem anderen. Neulich erst wieder, da fiel mir so viel Negatives ein. Und als ich damit fertig war, habe ich gelobt und gedankt, habe gesagt, vielen Dank, lieber Vater. Bei all diesen negativen Dingen, da wirst du ja damit fertig. Im Gegenteil, es sind deine Gelegenheiten, unsere Verlegenheiten, unsere Zusammenbrüche, unsere Ratlosigkeiten, ja, unser Versagen und Sünde bildet den geeigneten Hintergrund dafür, dass du dein Erbarmen umso mehr kundtust. Bitte nicht falsch verstehen. Bitte nun nicht sagen, aha, dann wollen wir kräftig sündigen, auf dass die Gnade überströme. Das ist der falsche Schluss. Den gab es schon in den Tagen des Paulus. Paulus hatte ja viele Feinde und Gegner. Die kamen mit seinen kühnen Aussagen nicht immer mit oder verdrehten sie und haben gesagt, das ist einer dieser Paulus. Oh, was der so alles lehrt. Der lehrt, je mehr Sünde, umso mehr Gnade. Also lasst uns sündigen. Das ist die falsche Konsequenz. Und gleich im Anschluss an unseren Text, Römer 6, Vers 1, nimmt Paulus darauf Bezug. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Wahrscheinlich nimmt er da ein Argument seiner Gegner auf, um es sogleich abzuweisen. Wie gewisse Leute sagen, habe ich das etwa im Sinn zu sagen? Nein, das nicht. Beachten Sie mal die Stellen im Römerbrief, es sind ungefähr 10, wo Paulus sagt, das sei ferne oder nimmermehr. Und da geht es in der Regel um Schlussfolgerungen unserer menschlichen Logik, um Dinge, die die Gegner des Paulus ihm seinerzeit vorgeworfen haben und die er dann entschieden abweist. Römer 6, 1. Sollen wir in der Sünde verharren, auf dass die Gnade überströme? Das sei ferne, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Nun der Text Römer 5 ab Vers 12. Hier geht es also um die Menschheit insgesamt, die alle von einem herkommen, nämlich von dem ersten Menschen Adam. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil oder worauf sie alle gesündigt haben. Da könnte ich schon mal einhalten. Schon hier gibt's verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Ich hatte noch neulich eine Korrespondenz mit einem Bruder aus dem Lager der sogenannten Kreationisten. Vor 5 Jahren, wenn Sie mich gefragt hätten, sagen Sie mal, was ist denn das, ein Evolutionist und ein theistischer Evolutionist und ein Kreationist, was ist denn das? Da hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Durch die Beschäftigung mit über 50 Büchern, etwa 70, 50 davon ganz gründlich, und das Entstehen dieses Buches Urknall und Schöpfergott, es wurde 10-mal überarbeitet, bevor es in den Druck ging. Ich habe es 5-mal überarbeitet, das Brockhaus-Lektorat dreimal und zwei liebe Brüder noch je einmal, dann müsste es ja eigentlich was Gutes sein. Ja, bei der Beschäftigung damit ist mir inzwischen klar, was Kreationisten sind und Evolutionisten. Es gibt Evolutionisten der Welt, weltliche, atheistische Evolutionisten, die sagen, die Zufallserstehung der Welt und des Lebens, alles von selber, aus dem Nichts, aus dem Zufall, ein totaler Unsinn, eine Torheit, eine Dummheit. Ja, nach Römer 1, nicht nur Torheit, sondern Schuld. Sie sind ohne Entschuldigung, wer sowas behauptet. Das ist Schuld, nicht nur Dummheit, großartige Dummheit. Denn wenn nicht mal dieser Saal oder die Lampe von selbst entstanden ist, vielleicht im Laufe von Jahrmillionen, so schnell geht es ja auch nicht, wenn kein VW und Mercedes von selbst entsteht, dann sollte dieser gesamte Kosmos mit all seinen ökologischen Systemen und so weiter aufgrund von wunderbarer Anpassung von selber geworden sein. Und der allererste Ursprung, Torheit. Nein, Schuld, sagt Römer 1. Wir sind natürlich eng verbunden mit den Kreationisten. Ich bin ja auch so einer, wenn Kreationist bedeutet, wir glauben an die Kreatio, an die Schöpfung. Natürlich sind wir Kreationisten. Aber es gibt in den USA eine bestimmte Richtung und die übertreiben dann manchmal, indem sie nun zum Beispiel sagen, Gott habe die Welt in 24 Stunden Tagen geschaffen. Ich stehe da eher auf der Linie des Glaubens von Erich Sauer, Jakob Kröger und vielen anderen Brüdern, die mit größeren Zeiträumen rechnen. Und gerade Römer 5, Vers 12 spielt bei den Übertreibungen der Kreationisten eine Rolle, weil das Miss und Werner Gitt und andere lehren, es habe einmal einen Kosmos gegeben, es habe eine Tierwelt gegeben, ohne Tod, ohne das Gesetz des Fressens und Gefressenwerdens, ohne Angst, ohne Tod, ohne Verwesung. Das habe es in der ersten Schöpfung bis zum Sündenfall des Menschen nicht gegeben. Und das halte ich für falsch, wie auch Erich Sauer und andere das für falsch halten. Man stützt sich dabei auf Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt, griechisch Kosmos, gekommen ist. Und durch die Sünde der Tod, also durch die Sünde des Menschen, Adam, Eva, 1. Mose 3, Sündenfall, kam die Sünde in den Kosmos. Ich habe aber jenem lieben Bruder kürzlich geschrieben, lieber Bruder, da irren Sie. Das Wort Kosmos, was im griechischen Neuen Testament steht, bedeutet nicht an allen Stellen Kosmos im Sinne, wie wir heute von Kosmos reden, von Galaxien, Milchstraßen, Sternsystemen und so weiter. Sondern Kosmos heißt ganz schlicht auch die Welt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da steht auch Kosmos, ist doch keine Warnung für Astronomie. Habt nicht lieb die Welt, damit kann durchaus auch unsere Umwelt und Menschenwelt gemeint sein mit dem Wort Kosmos im griechischen Neuen Testament. Einfach das Wort für Welt, wie wir auch von Welt reden in verschiedener Bedeutung. Also das ist ein falscher Schluss. Es gab bereits einen Sündenfall in der Geisterwelt und der ist einzuordnen zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel. Und dann kam bereits Sünde in den Kosmos und da gab es keine Tiere ohne Tiertod. Es gab doch keine unsterblichen Tiere. Was sind das für seltsame Hypothesen? Zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel, da gab es bereits einen Fall in der Geisterwelt. Tja, sagen uns manche Theologen, da mache ich nicht mit, ihr wollt zwischen den Zeilen lesen, ihr wollt etwas in den Text hineingeheimnissen. Ich habe aber dem entgegengehalten in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Wir wollen nicht etwas in den Text hineingeheimnissen, aber es gibt ein Gesetz der Perspektive. Der Heinz Schumacher ist ein ganz schlechter Zeichner. So schlecht zeichnet wohl hier niemand. Turnen und Zeichnen, Kunsterziehung immer 4 im Zeugnis. Bin ich nicht begabt auf dem Gebiet. Aber so viel weiß ich doch. Wenn ich was zeichne, weit Entferntes erscheint verkürzt. Weit Entferntes erscheint verkürzt. Und so ist es auch in der Bibel. Gesetz der Perspektive. Was weit weg ist, sei es in der fernen Vergangenheit oder sei es in der fernen Zukunft, das wird in der Bibel gerafft und kurz und knapp dargestellt. In Wirklichkeit kann es sich um gewaltige Zeiträume handeln, sowohl im ersten Vers der Bibel und in den ersten Versen, als auch hinten am Schluss, Offenbarung 21, 22, Äonen, Äonen, Äonen. Und wenn im Buch der Prediger einmal die Rede ist von den Zeitaltern, von den Äonen, die vor uns gewesen sind, Äonen, Paradies und davor, Äonen, Äonen, wo will man denn die unterbringen, wenn man redet von einer Schöpfung der Welt in 6x24 Stunden? Wo bleiben denn da die Äonen? Nein, es geht um gewaltige Zeiträume und mit Recht sprechen manche Brüder von Äon der Urschöpfung und dann von dem Äon oder den Zeitaltern des Tohu Wabohu. Das ging nicht alles so schnell im Handumdrehen. Tohu Wabohu, Zeitalter. Und nun wissen wir ja von Jesaja 14 und Ezekiel 28 von einem Fall Satans. Und 1. Mose 3, Fall des Menschen. Fall Satans. Der von mir sehr geschätzte Wiedenester, frühere Wiedenester Bibelschullehrer und Bibelschulleiter Erich Sauer, der hatte immer Schwierigkeiten mit seinen Augen, er musste 2 oder 3 oder 4 Brillen tragen und noch Linsen und dann hat er mit unerhörtem Fleiß hat er die Bibel erforscht und sehr gute Bücher geschrieben, wenn auch nach unserer Erkenntnis ganz hinten noch ein Stückchen fehlt, aber er hat sehr gutes geschrieben, wenn nur alle unsere heutigen Verkündiger und Bibelschullehrer schon mal so weit gingen, wie Erich Sauer ging und solche Erkenntnisse hätten, da sähe es anders aus in der Gemeinde Gottes. Nun, Erich Sauer will sich leider auch nicht zur Wiederherstellungsauffassung bekennen, dass es nämlich ab 1. Mose 1, Vers 3 um eine Wiederherstellung geht. Vorher ein Fall. Die Erde wurde ein Tohu Wabohu. So hat Gott sie im Anfang nicht geschaffen. Steht ja auch in Jesaja 34, 11 und Jeremia 4, Vers 23, dass Gott sie so im Anfang nicht gemacht hat. Wiederherstellungsauffassung, Tohu Wabohu, steht alles ausführlich in dem Buch Urknall und Schöpfergott zu lesen und was dafür und dagegen spricht. Und da sagt nun Erich Sauer, der ja nun doch an einen Fall Satans glaubt. Wo sollen wir den einordnen? Ja, sagt Erich Sauer, irgendwo in den ersten 10 Versen der Bibel müssen wir den Fall Satans einordnen. Ich meine aber, wenn schon in den ersten 10 Versen der Bibel, warum dann nicht zwischen Vers 1 und 2? Da passt er so gut hinein wie sonst nirgends. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist nicht nur eine Überschrift, das ist eine Wirklichkeit, das ist ein Geschehen, das ist die Urschöpfung. Mit Recht hat Professor Bettex am Anfang dieses Jahrhunderts bereits erklärt, wenn der erste Vers der Bibel nur eine Überschrift oder Themenangabe wäre, wie es viele auffassen, dann würde die Erschaffung der Erde überhaupt nirgendwo gelehrt im ersten Kapitel der Bibel. Steht nämlich sonst nirgends, die ist einfach da, die Erde. Also, der erste Vers der Bibel beschreibt ein Geschehen. Gott schuf, bara, erst einmal den Himmel und dann auch die Erde. Und dann ist diese Erde auf einmal Tohu Wabohu. Und da ist auf einmal Finsternis und eine rauschende, unheimliche Tiefe. Dazwischen können wir sehr gut diesen Fall Satans einordnen. Und dann wurde das so, ein Fall. Und so ist Römer 5, Vers 12, sagt nicht aus, dass erst durch den Sündenfall der Menschen in den Kosmos Todeswesen kam, sondern Todeswesen war längst vor dem Menschen schon im Kosmos da. Nie hat es unsterbliche Tiere gegeben oder eine Pflanzenwelt, die nicht dem Tod und der Verwesung und der Alterung verfallen war. Das sind seltsame Hypothesen. Hier ist also wirklich von der Menschenwelt die Rede. Sünde und Tod sind dieses unheilige Geschwisterpaar, von dem lesen wir in Römer 5 und auch in Römer 6. Sünde und Tod, die zwei, die gehören zusammen und die zwei, die werden einmal beide abgeschafft. Gott schafft die einfach mal ab. Wunderbar. Die Abschaffung der Sünde. Die Stellen will ich auch nennen, wenn ich schon dabei bin. Hebräer 9, 26 ist die Rede von der Abschaffung der Sünde. Jetzt ist er, Jesus, einmal für die Vollendung der Äonen bis hin zur Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Die wird abgeschafft. Und 1. Korinther 15 steht, dass auch der Tod hinweggetan wird. dann ist dieses unheilige Geschwisterpaar weg, nicht mehr da. 1. Korinther 15, 26, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Wirklich, der letzte. Da ist dann kein zweiter Tod mehr da, der den Rachen aufsperrt, um alle die zu verschlingen, die gerade erst dem ersten Tod entkommen sind. So nicht. Sondern dann ist wirklich alles Todeswesen überwunden. Die Sünde wird abgeschafft, der Tod wird hinweggetan. Und mit diesen beiden Begriffen haben wir es hier zu tun. In Römer 5 und auch in Römer 6 spricht Paulus noch darüber. Der Tod ist der Sünde Sold. Wäre keine Sünde im Kosmos, dann müsste für wahr auch kein Todeswesen im Kosmos sein. Aber nun ist Sünde im Kosmos. Sünde, Sünde in erschreckendem Maße. Kann man sich grauenhafteres Sündenwesen, kann man sich Schrecklicheres noch vorstellen, als was der Saddam Hussein da gemacht hat in Kuwait? Ja, es gibt noch Schrecklicheres, was die frommen Christen sich vorstellen in ihren Köpfen von unendlicher Qual, die Gott angeblich über die Ungläubigen verhänge. Das ist noch schrecklicher. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben für Gnade und Herrlichkeit über Nebukadnezar und habe die Frage gestellt, kann man sich Schrecklicheres vorstellen, als was der Saddam Hussein tat? Da meint man zunächst, es gibt nichts Schlimmeres. Doch, ausgerechnet, was die frommen Christen in ihren Köpfen glauben, ausgerechnet die Frommen, ausgerechnet die Gläubigen, die die Liebe Gottes auf ihren Lippen haben und die dann aber sagen, wenn du dich nicht sofort bekehrst, kommst du in die Hölle und nie mehr heraus. Also ich bin der Überzeugung, dass endlose Qual schlimmer ist als alles, was je ein Hitler, Stalin und Saddam Hussein anrichteten. Denken wir mal nach über den Begriff Unendlichkeit. Zurück zu Römer 5. Gott wird mit all diesem Sündenwesen und all diesem Todeswesen fertig. Gäbe es keine Sünde in der Welt, müsste auch Tod nicht sein. Das war ja die Möglichkeit, die der Mensch vor dem Fall potenziell als Möglichkeit besaß. Er war nicht von Anfang an dem Tode unterstellt und unterworfen. Er war potenziell unsterblich. Aber diese Möglichkeit hat er nicht genutzt. Und Gott hat es zugelassen, auf dass er auf dem Umweg über Sünde und Tod und seines Erbarmens eine umso größere Herrlichkeit im Endeffekt erziele. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Ihr Lieben, wir seufzen oft über unsere Todverfallenheit. Wir seufzen, klagen, wenn wir an Gräbern stehen. Da gibt es immer wieder schmerzvolles Abschiednehmen, da gibt es Tränen und Leid. Aber müssen wir nicht auch einmal es anders sehen? Es ist gut, dass es Tod gibt. Es ist gut, dass es Tod gibt, nachdem unsere Welt so geworden ist, wie sie ist. Stellen wir uns vor, diese sündige, rebellische Welt, auch noch ohne Tod, die müsste endlos so weiter bestehen, endlos mit Saddam Hussein und solchen Folgeerscheinungen, endlos ginge das so weiter, endlos schaukelt sich hoch die Sünden, Verderbtheit des Menschen, ihre Aufsässigkeit und Mord und Totschlag. Nein, Mord gäbe es dann ja nicht im eigentlichen totalen Sinne, oder doch? Also, es ist eine Gnade, dass Gott gesagt hat, nachdem die Sünde eingedrungen ist, gibt es auch Tod. Denn das darf das Endgültige nicht sein. Aber Tod natürlich nicht als Endziel. Tod nicht als das, was bleibt, sondern was wieder hinweggetan wird. Als Zwischenstadium, als Durchgangsstadium. Mehr natürlich nicht. Deshalb hat ja auch Gott den Menschen alsbald nach dem Sündenfall den Zugang zum Baum des Lebens versperrt, damit sie nicht im Zustand des Gefallenseins endlos lebten, damit sie nicht in diesem Zustand ohne Aufhören weiter existieren. Denn wie gesagt, das wäre wohl ein ganz schrecklicher Albtraum, sich vorstellen zu müssen, die Welt der Sünde bliebe endlos, wie sie ist. Nein, sagt Gott, da schieben wir einen Riegel davor. Sünde und Tod. Der Tod ist der Sünde Sold. Herr, hab Dank, das war gut so. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Er wird hinweggetan. Durch Tod geht es zur Auferstehung. Und Gott ist nicht nur der Herr über Leben und Tod, wie immer gesagt wird, sondern der Herr über Leben und Tod und Auferstehung. Das ist doch das Entscheidende, auf das wir warten. Nun kann man also Römer 5, Vers 12 auch übersetzen am Schluss, woraufhin sie alle gesündigt haben. Weil sie alle gesündigt haben, ist auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Weil sie alle gesündigt haben, ist der Tod zu allen durchgedrungen. Und der Mensch von klein auf ist schon grundsätzlich tot geweiht und tot verfallen. Aber man kann auch übersetzen, wie die konkordante Wiedergabe es zum Beispiel tut, woraufhin sie alle gesündigt haben. Nachdem nun die Sünde in die Menschenwelt eingedrungen ist, da sündigt die Menschheit erst recht und umso mehr. Wie viele der Sünden, die der Mensch tut, gehen auf das Konto Todverfallenheit? Ich bin dem Tode verfallen, meine Zeit ist begrenzt, also habe ich es eilig. Und nicht nur im Straßenverkehr, im Autoverkehr gibt es viele Sünden, die kommen auf das Konto, vielleicht die allermeisten, die kommen auf das Konto Todverfallenheit. Das heißt, ich habe es eilig, ich habe nicht viel Zeit, geh mir bitte aus dem Weg. Und die Geschwindigkeit kann ich auch nicht so einhalten. Ich muss schon mal 20 Stundenkilometer schneller fahren. Ich habe es eilig. Die Jugend rast mir davon und das Leben rast mir davon. Also schnell, ich will noch was erleben, ich will noch was auskosten. All die Hetze, die unsere Zeit kennzeichnet, und viele, viele Sünden haben etwas zu tun mit dem Bewusstsein um die Todverfallenheit. Da kommt eine Hektik hinein, da kommt eine oftmals ungesunde Eile hinein. Und das ist eine ganz neue Entdeckung der Lieben, die aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kommen, wie hier eine furchtbare Hektik und eine furchtbare Eile herrscht. Deshalb haben wir auch so wenig Zeit, miteinander zu reden. Ich habe keine Zeit. Theoretisch müssten wir ja viel mehr Zeit haben als vor 100 Jahren, weil wir doch schnelle Autos haben. Deshalb können wir doch so schnell von einem Ort zum anderen kommen, haben also Zeit übrig, verglichen mit Fahrrad oder Pferdefuhrwerk oder zu Fuß gehen. Haben wir doch so viel Zeit eingespart. Nein, wir haben keine Zeit. Mehr erleben, noch mehr erleben. Also beide Übersetzungen sind möglich. Römer 5, Vers 12, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Aber auch, woraufhin sie alle gesündigt haben. Aufgrund unserer Todverfallenheit und Eile und Lebensgier, da sündigen wir umso mehr. Und das alles im Höchsttempo. Weiter, die Verse 13 bis 17 hat die Elberfelder Unrevidierte in Klammern gesetzt. Klammern finde ich nicht so gut. Das könnte man so auffassen, als sei das weniger wichtig. Es ist aber in höchstem Maße wichtig. Paulus bricht den Satz hier ab. Das ist kein vollständiger Satz. Er setzt aber wieder ein in Vers 18. Als Überschrift über Römer 5, 12 bis 21 könnte man sich auch Folgendes denken. Jetzt drücke ich es einmal mathematisch aus. Ist x gleich y oder ist x gleich y plus 1000? Haben wir es hier mit einer Gleichung zu tun oder haben wir es nicht mit einer Gleichung zu tun? Es scheint so, als hätten wir es mit einer Gleichung zu tun. Und wir werden gleich sehen, solche Gleichungen gibt es auch schon im Alten Testament. Gleich wie durch einen Menschen, gleich wie, und das fängt dann wieder an in Vers 18, also nun, wie es durch eine Übertretung, Gleichung. Das hat aber dem Heiligen Geist noch nicht genügt und da ist er dem Paulus in die Feder gefahren und hat gesagt, Paulus, einerseits ist es schon richtig, Jesus macht alles gut, aber ganz langs noch nicht. Und da hat der Heilige Geist dem Paulus noch eine andere Formel in die Feder fahren lassen, nicht bloß gleich wie, sondern wie viel mehr, viel mehr. Achten Sie mal drauf, wie in unserem Text einerseits die Rede ist von wie oder gleich wie, das wäre x gleich y, was durch Adams Fall alles an Sünde und Tod in die Menschheit gekommen ist, das wird durch Jesus gerade alles wieder gut gemacht, gleich wie. Gleich wie Sünde und Tod von Adam herkommen, so kommt Leben und Gerechtigkeit für alle Menschen von Jesus her, von seinem Kreuze her. Aber der Heilige Geist hat gesagt zwischendrin, Paulus, es langt noch nicht, nicht bloß gleich wie, sondern viel mehr. Die Aussage unseres Textes ist also nicht nur, dass der Herr Jesus alles, was durch den Fall in die Welt hineingekommen ist, durch den Sündenfall in der Geisterwelt und durch den Sündenfall in der Menschenwelt, hier ist speziell von der Menschenwelt die Rede in dem Text, das macht Jesus alles gut, das glauben ja viele Fromme nicht einmal. Und es reicht dem Heiligen Geist noch nicht einmal. Wenn wir sagen, Jesus macht alles gut, was durch Sünde und Teufel und Tod in die Welt je und je gekommen ist, bis heute und noch fernerhin, Jesus macht das alles genau wieder gut, dann ist es noch zu wenig. Dann ist es noch zu wenig. Er macht es nicht nur so gut, dass es 0:0 aufgeht. So viel Sünde, so viel Gnade, so viel Tod, so viel Leben. So gerade mit knapper Not reicht's, was auf Golgatha geschehen ist, um alles Sünden- und Todeswesen bei allen Menschen und dem ganzen Kosmos zu überwinden. Das glauben nicht alle Gläubigen und das ist noch zu wenig, sondern die Aussage von Römer 5 lautet, wie viel mehr, was Jesus auf Golgatha getan hat, macht nicht nur den Fall mit allen Folgen wieder gut, sondern wie viel mehr. Und das würde ein Mathematiker unlogisch finden. Ein Mathematiker würde sagen, also lieber Paulus, du hast ja wohl rabbinische Theologie studiert, aber offensichtlich hast du nicht Mathematik studiert, sonst würdest du wissen, so geht es nicht. Wenn x gleich y ist, dann kann nicht x gleich y plus 100.000 sein. Entweder oder. So sagt unsere Logik. Paulus, du kannst nicht sagen gleich wie und nachher sagst du wie viel mehr. Was gilt denn nun? So sagt unser mathematisch geschulter logischer Verstand. Aber die Bibel ist nach Adolf Heller nicht logisch und nicht unlogisch, sondern, wer weiß es? Überlogisch. Überlogisch, das geht über unsere Logik hinweg. Zunächst gilt gleich wie, aber es gilt dann auch noch mehr. Ich lese weiter Vers 13. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Moses, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild, Typus, Typ oder auch Gegentyp des Zukünftigen ist. Ist nicht aber wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe? Hier ist es als Frage formuliert in der unrevidierten Elberfelder, Vers 15, ist nicht wie die Übertretung, also auch die Gnadengabe. Das würde heißen, so wie es sich mit der Übertretung verhält, so wie die durchgedrungen ist zu allen, so verhält es sich auch mit der Gnadengabe. Aber die meisten Übersetzer nehmen es nicht als Frage. Nicht verhält sich's mit der Gnadengabe, wie es sich mit der Übertretung verhält. Vielmehr ist die Gnadengabe, die vom Kreuz Christi herkommt für letztendlich alle Menschen, viel gewaltiger als das, was die Übertretung anrechnet. Die Gnade ist mächtiger als die Sünde und nicht gerade genauso mächtig. Das ist doch der Hauptinhalt unseres Textes. Wie es nachher Vers 20 heißt, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade gerade so mächtig geworden. Nein, viel mächtiger, viel gewaltiger, weit überströmender. Also tun wir gut, es nicht als Frage zu übersetzen in Vers 15, sondern zu sagen, nicht verhält sich's mit der Gnadengabe wie mit der Übertretung. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch einen Menschen, Jesum Christum, ist gegen die vielen überströmend geworden. Vers 16, wieder als Frage formuliert in der alten Elberfelder, und ist nicht wie durch einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe? Besser macht man es auch hier nicht als Frageform. Nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit einem, der gesündigt hat. Denn das Urteil war von einem zur Verdammnis. Nein, so wollen wir lieber nicht übersetzen, Verdammnis. Verurteilung, Katakrima. Das Krima-Urteil führte von einem zur Verurteilung, Katakrima. Krima heißt Urteil, Katakrima heißt abfälliges Urteil oder Verurteilung. Da muss man nicht gleich an Verdammnis und höllisches Feuer denken. Buddha Gaya hatte immer so nette, einfache Beispiele. Katakrima, darüber hat er auch öfter gesprochen. Sie merken, was ich als junger Mann bei Buddha Gaya gehört habe, das sitzt einfach. Das weiß ich heute noch. Ich habe Augen und Ohren aufgesperrt, als ich diesen Bruder hörte. Katakrima, Karl Geier sagte, ein Bauer hat eine bestimmte Kartoffelsorte auf seinem Acker Aber er sagt dann an Weihnachten zu seiner Frau, die Sorte nehmen wir nächstes Jahr nicht mehr. Die fault ja so leicht, die ist ja so anfällig für Fäulnisbakterien. Wir sehen uns nach einer anderen Sorte um. Das ist Katakrima, unbrauchbar. Kann ich nicht gebrauchen, das ist der Sinn von Katakrima. Nachdem der Sündenfall geschehen war, Adam, Eva, 1. Mose 3, da sprach Gott gewissermaßen, natürlich hat er das vor Grundlegung der Welt schon gewusst, die Sorte kann ich nicht gebrauchen, ich sehe mich nach einer anderen um. Die eine Sorte, das ist Adam und alle, die von ihm kommen. Die andere Sorte, das ist Jesus Christus und alle, die von ihm kommen. Von Haus aus kommen wir alle von Adam her. Adam ist der erste Mensch. Mit einer präadamitischen Menschheit kann ich nichts anfangen, mit Gestalten, die da so gebückt vom Affen langsam sich emporentwickeln. Das habe ich doch glatt abgelehnt in Urknall und Schöpfergott. Ich kann doch nicht gegen die klare paulinische Aussage, wie manche fromme Leute das meinen, tun zu können. Adam sei doch nicht der erste Mensch. Und da habe es eine präadamitische Menschheit gegeben. Was man dann mit dem Neandertaler anfängt, das ist dann ja eine andere Frage. Ich halte mich ja selber bald für einen Neandertaler, denn da, wo meine liebe Mutti geboren wurde, da ist gar nicht weit, ein paar Kilometer, da kommen sie nach Neandertal. Ja, Entschuldigung. Also, Adam ist der erste Mensch. Adam ist der erste Mensch. Und das war ein hochintelligentes Wesen und nicht einer, der gerade das affenartige Stadium hinter sich gelassen. Wie hat Peter Bamm es ironisch formuliert? Peter Bamm hat geschrieben, als Affe blies es das Feuer an. Als Mensch hat es gelöscht. Als Affe blies es das Feuer an, dieses Tierwesen. Und dann war er ja dann in dem Moment Mensch, als er mit dem Feuer umgehen konnte. Und als Mensch hat es dann gelöscht. Nein, in einem kühnen evolutiven Sprung habe eine Affenartige dann ein menschliches Wesen geboren. Oder wie, in 1000 kleinen Trippelschritten wurde aus einem Affenartigen etwas, das immer mehr menschlich war. Mit Recht sagt einer, den ich in Urknallen Schöpfergott zitiert habe, wenn es dieses Übergangswesen gegeben hätte, im Zwischenstadium halb Tier, halb Mensch, wenn es das je gegeben hätte, dann wäre dieses Wesen das eigentliche Wunder in unserer Schöpfung und nicht mehr der heutige Mensch. Denn das wäre wirklich zum Staunen so ein eigenartiges Wesen. Das hat es nach der Schrift nie gegeben. Adam ist der erste Mensch und Gott hat ihn geschaffen. Und ich kann mich nicht dazu verstehen, wie Joachim Illies und andere. Gott nahm Staub der Erde und hauchte seinen Lebensodem hinein. Warum, fragt Joachim Illies, soll nicht unter diesem Staub vom Erdboden Tierleiber zu verstehen sein? Tierleiber. So versöhnen wir Darwin und Moses. Ach nein, auf diese Versöhnung lege ich keinen Wert. Bleiben wir hier bei der Schrift. Sie sehen, was Paulus hier sagt in Römer 5, das hat auch durchaus naturwissenschaftliche Perspektiven. Adam, der erste Mensch, Sünde und Tod, in die Menschenwelt gekommen infolge der Sünde des Menschen. Also wir waren stehen geblieben bei Krima und Katakrima. Über uns allen, von Haus aus, über allen Menschen, nicht nur über Saddam Hussein, steht das Urteil Gottes. Ich kann den Menschen so, wie er ist, für meine Zwecke nicht gebrauchen. Nein, kann ich nicht gebrauchen. Und deshalb sehe ich mich nach einer anderen Sorte um. Das ist das Katakrima, nicht Verdammnis, sondern zunächst mal nur abfälliges Urteil. Ich kann den natürlichen Menschen für meine Zwecke nicht gebrauchen. Aber wenn ich schon von Katakrima rede, ihr Lieben, dann will ich auch Römer 8, Vers 1 zitieren. Sitzen hier vielleicht heute früh Menschen, die von sich sagen können, ich bin ein Mensch in Christo Jesu, Menschen in Christo. Ich denke ja, sitzen die allermeisten hier, sind Menschen in Christo Jesu, die in der Lebensgemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden ihr Leben führen. Und für die gilt Römer 8, Vers 1. Also ist nun kein Katakrima für die, welche in Christo Jesu sind. Für uns gilt kein Katakrima. Und nach allem, was ich gesagt habe, verstehen wir jetzt den Satz. Zu uns sagt Gott nicht mehr, ich kann dich nicht gebrauchen. Und jetzt drehen wir das rum, positiv. Was sagt denn Gott zu uns? Ich kann dich gebrauchen und ich will dich gebrauchen. Du bist nicht nur errettet, damit du nicht in die Hölle kommst. Du bist nicht nur errettet, damit du schöne, fromme Gefühle hast und dich sonst im Frieden, oh Herr, ich habe Frieden und Glückseligkeit, die anderen Menschen, ach, das wirst du schon, oh Gott, irgendwie richtig machen. Was geht mich Israel an? Was geht mich Iran und Irak und Türkei und Moskau an? Und was geht mich die ganze Welt an? Ich bin selig und glücklich. Einem Kindlein in Christo kann man diese Gesinnung verzeihen, aber nicht einem Erwachsenen in Christo. Der sollte sich interessieren für die Gedanken des himmlischen Vaters. Gott hat uns errettet und sagt, jetzt ist über dir kein Katakrima mehr, kein abfälliges Urteil. Ich kann dich jetzt gebrauchen. Nehmen wir das doch mal bitte mit. Gott kann uns gebrauchen und Gott will uns gebrauchen. Nach Römer 8, Vers 1. Gewiss ist die Art, wie er uns gebraucht, bei uns, bei jedem Einzelnen wieder verschieden. Den einen gebraucht er speziell zum Dienst der Fürbitte, ein anderer betätigt sich in der Mission, ein anderer holt Geschwister mit dem Auto oder diakonisches Engagement oder Lehrdienst, Verkündigungsdienst, Evangelisationsdienst, ein anderer telefoniert fleißig in der Gegend herum, wie jene alte verstorbene Schwester in Fürstenfeldbruck. Wenn ich in ihren Hauskreis kam, dann hat sie mich angerufen. Bruder Schumacher, sie war weit über 80. Ich habe all die Geschwister, habe ich alle angerufen und alle nochmal gesagt, dass du morgen Abend kommst. Und Bruder Schumacher, was ist denn dein Thema morgen Abend eigentlich? Ja, das und das. Ah ja, jetzt rufe ich sie nochmal alle an und gebe denen noch das Thema durch. Das habe ich ja vergessen, das wusste ich ja noch nicht. Da hat sie sich die Mühe gemacht. Ein Beispiel nur, wie eine Schwester einen Dienst tun kann, zum Beispiel christlicher Telefondienst. War keine Telefonseelsorge, es war Einladung. Und immer wieder war sie aktiv im Einsatz. Sie war ja auch früher mal Reisesekretärin der Dora Rappard gewesen, diese liebe Schwester, so ein Stehaufmännchen. Solche Leute liebe ich, die mit 80, 85 todkrank am nächsten Tag sind sie wieder da. Die war in Langensteinbacher bei einer Freizeit und dann ist sie umgekippt. Und man dachte, sie stirbt. Und dann kam sie auf die Intensivstation. Und dann habe ich sie besucht in Langensteinbach im Krankenhaus. Und dann lag sie da mit so viel Drähten. Und sie sagt, Bruder Schumacher, wann kommst du wieder in meinen Hauskreis? Die Leute dachten, die stirbt. Und sie sagt, wann kommst du wieder in meinen Hauskreis? Also sowas gefällt mir. Und ich kam auch wieder in ihren Hauskreis. Und sie kam wieder weg von ihrer Intensivstation. Und sie war wieder lebendig voll da. Das ist etwas Schönes. Krima, Katakrima. Zu uns sagt Gott nicht mehr wie zum natürlichen Menschen, ich kann dich für meine Zwecke nicht gebrauchen. Brauchst es gar nicht erst versuchen, du natürlicher Mensch. Viele natürliche Menschen meinen ja, Gott könne sie gebrauchen. Viele natürliche Menschen auch als Theologen, die nicht im Glauben stehen. Und auf manche andere Weise will der natürliche Mensch fromm sein und hält sich für sehr fromm. Oh, Gott kann doch wohl ohne mich nicht auskommen. Zum natürlichen Menschen, ob fromm oder unfromm, sagt Gott Katakrima. Nee, die Sorte können wir vergessen. Ich sehe mich nach einer anderen um und das ist Jesus Christus. Und alle, die in Christo sind, alle, die in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus stehen, kann Gott und will Gott gebrauchen. Bitte lass dir zeigen, wo und wie. Wir müssen nicht in einen christlichen Aktivismus hineinkommen, Action, Action, Tat, Handlung, Werke, Werke, dass wir uns gar verzehren vor Hektik, das nicht. Es ist genug Hektik in der Welt. Gott will nicht, dass wir in Hektik ihm dienen. Es gibt auch so fromme Leute, die meinen, ein Christ ist immer im Dienst. Das sehe ich nirgendwo in meiner Bibel. Ein Christ gehört immer dem Herrn. Ein Christ lebt immer in der Heiligung. Das ja. Aber dass ein Christ immer im Dienst ist, nö. Der darf sich ausruhen, der darf in Liebenzell lange Wanderungen machen, der darf auch mal schlafen und ruhen, damit er dann aus der Stille Gott dient. Anders kann ich das nicht ansehen. Und wenn ich die Brüder und Schwestern je gesehen habe, deren Leben nur noch aus Hektik besteht, deren Nerven sind dann eines Tages auch entsprechend kaputt und die Qualität leidet unter der Quantität. Nein, Gott ist nicht in Gott der Hektik. Gott hat Zeit, Gott hat Äonen. Und ich sage mir immer wieder, das Reich Gottes steht und fällt doch nicht mit dem Heinz Schumacher. Ich bin nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Aber uns will Gott gebrauchen, damit wir aus der Stille und der Ruhe heraus, nicht in Hektik, da gibt's genug in der Welt, brauchen wir nicht auch noch machen als Fromme, damit wir aus der Stille und dem Frieden, aus ausgedehnten Waldspaziergängen, geht mal wieder hier im Siegerland spazieren, aber bitte nicht unter 3 Stunden, damit ihr frisch bleibt und auch für den Körper was tut, damit wir dann aus der Stille heraus Gott dienen können und nicht aus der Hektik. Das ist Zeitgeist. Das ist ja gerade Römer 5, die Todverfallenheit. Also muss alles schnell gehen, denn ich sterbe ja bald. Nein, ich hab's auch nicht gern, wenn die Leute sagen, der Bruder, der ist jetzt schon 60 oder 70 oder 80 und er kann noch das und sie kann noch das noch. Höre ich gar nicht so gern. Ich sag immer, sag doch lieber schon. Er kann mit 60 schon das, mit 70 kann er schon das, mit 80 kann er schon das, mit 80 kann er schon Auto fahren. Und im Himmel wird alles noch besser. Ah, nicht gerade das Auto fahren. Aber ansonsten schon, das klingt doch viel hoffnungsvoller. Hier können wir schon dem Herrn in unserem beschränkten Maße dienen und droben wird's noch viel besser. Dann braucht der Heinz Schumacher nicht mehr im Himmel zu fragen, Entschuldigung, wie ist Ihr Name? Ich habe ihn mal wieder vergessen. Schon dürfen wir hier einen Dienst tun. Katakrima, abfälliges Urteil über dem natürlichen Menschen, aber nicht mehr über uns. Gott kann uns gebrauchen, wenn wir in Christo Jesus sind und er will uns gebrauchen. Nimm das bitte aus dieser Stunde mit. Römer 5, ich bin also noch beim Lesen des Textes und jetzt also Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesum Christum. Nun in Vers 18 knüpft Paulus wieder an den Vers 12 an, wo er eine Gleichung aussprechen wollte, gleich wie durch einen Menschen. Da knüpft er in Vers 18 wieder an und sagt, also nun, summa summarum, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zum Katakrima, zur Verurteilung gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam, parakue, vorbeihören, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das ist eine ganz gewaltige Aussage in den Versen 18 und 19 im Blick auf die gesamte Menschenwelt. Die vielen ist hier nicht etwa eine Einschränkung gegenüber alle Menschen, sondern es ist die bestimmte Vielzahl gemeint, die in Vers 18 ausgedrückt wurde, nämlich die Gesamtheit der Menschen. Wir haben eine Kriegszeit hinter uns und in einer Kriegszeit und Nachkriegszeit, da muss man sich immer auch hüten vor dem Hass. Wir sind ja hier Gott sei Dank nicht so betroffen, als würden wir etwa in Kuwait leben. Da würden wir vielleicht noch mehr in einen Hass hineinkommen, wenn wir den Himmel nicht mehr sehen vor dunklen und gefährlichen, gesundheitsschädigenden, schwarzen, dicken Wolken. Aber wir müssen uns, ich habe das schon gesagt vor 14 Tagen und vor 4 Wochen, als der Krieg noch war, lassen wir uns bitte als Gotteskinder nicht in einen Hass hineinziehen, gegen wen auch immer, sondern Gott will ja letztendlich, dass alle Menschen zurechtkommen, aber das geht nicht ohne Gericht und das richtige Maß an Gericht wird er für jeden Einzelnen schon noch finden, aber eine unendliche Verdammnis wünsche ich nicht einmal einem Adolf Hitler. Eine endlose Qual. Und ich habe schon öfter gesagt in den letzten Monaten, wer das mir nicht glaubt, wer meint, ich sei zu milde. Wenn ich sage, eine endlose Qual wünsche ich nicht mal Adolf Hitler, der soll sich mal eine ganze Nacht hinsetzen, ein Stück Papier nehmen oder einen ganzen Briefbogen und schreibt da die ganze Nacht hindurch von abends 9 bis morgens 6, 400 Jahre hoch 400. Nicht mal hoch. Fragen Sie Ihren mathematikstudierenden Enkel, was das bedeutet. Hoch 400, hoch 400, hoch 400. Die ganze Nacht schreiben Sie es auf Papier, hoch 400, bis an morgens um 6. Und dann sage ich Ihnen, dann haben Sie noch nicht den millionsten Teil von der Unendlichkeit. Dann geht es immer noch weiter mit der Unendlichkeit. Und da muss man vielleicht eine Ahnung mal bekommen, was Unendlichkeit bedeutet. Gott wird das richtige Maß des Gerichtes für all die Übeltäter der Weltgeschichte finden und es ist eine Gnade, dass wir das nicht müssen. Oder werden wir da einmal eingesetzt, dass Gott in der Ewigkeit sagt, und jetzt bildet euch mal ein Urteil darüber, welches Maß von Gericht sollte ein Saddam Hussein bekommen. In der Gegenwart wären wir da überfordert, aber in der Herrlichkeit und in der Gesinnung Jesu Christi werden wir vielleicht das richtige Maß dann finden. Denn die Heiligen sollen ja die Welt richten, nehmen wir das doch mal konkret. Also in Römer 5, 18 und 19 haben wir hoffnungsvolle Aussichten für die gesamte Menschheit. Das ist kein Automatismus, das geht nicht von heute auf morgen. Da vergehen Äonen und Äonen und Äonen und viele müssen ins Gericht und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die Äonen der Äonen und der Rauch der Qual des Saddam Hussein wird länger dauern als der Rauch da in Kuwait von den brennenden Ölfeldern. Da bin ich aber überzeugt, aber endlos nicht. Und Gott bringt so durch Gnade und schwere Gerichte, bringt er seine Menschheit zu seinen festgesetzten Zielen. Dass Gott auch seine Feinde zurechtbringt. Ich habe jetzt keine Zeit, auf Daniel 4 noch einzugehen. Dass Gott auch seine Feinde zurechtbringt, das wird ja so wunderbar vorgeschattet in Daniel 4, in dem Nebukadnezar. Der kriegte Boanthropie. Ein Mensch hält sich für ein Rind oder einen Ochsen, eine Krankheit, die nur sehr selten vorkommt. Boanthropie. 7 Jahre lang, 7 Zeiten leidet der große König der Könige das goldene Haupt an Boanthropie. Er frisst draußen Gras wie die Ochsen oder Rinder, er meidet jede menschliche Behausung und die Krallen wachsen und das Haar wächst schlimmer als beim Schlimmsten, den wir heute auf der Straße sehen, manchmal von jungen Leuten. Und wenn dann die Gesandtschaften und die Kunstsachverständigen aus fremden Ländern kamen, wo ist der große König der Könige? Ach ja, der ist gerade da im Garten. Ja, 7 Jahre Boanthropie. Im württembergischen Zwiefalten habe es voriges Jahrhundert einen Fall von Boanthropie gegeben und in Großbritannien in diesem Jahrhundert einen Fall von Boanthropie, habe ich in Kommentaren gelesen. Kommt selten vor. So wurde der große König gedemütigt, aber nachher hebt er seine Augen zum Himmel. Der sich in der Gegenwart für einen Nebukadnezar halten möchte, der kann dem wahren, echten Nebukadnezar nicht das Wasser reichen. Denn der biblische Nebukadnezar war zwar auch ein grausamer Eroberer, aber er war lernfähig. Das geht aus Daniel 2 und 3 und 4 hervor. Sie können das nachlesen in Gnade und Herrlichkeit Nummer 4, in der Juli-Nummer, die im Juni verschickt wird. Da habe ich einen Artikel darüber geschrieben. Lassen wir uns auch in dieser Zeit nicht in einen Hass hineinziehen, gegen wen auch immer. Mit Hass, da schaden wir nur uns selber. Aber Gericht muss natürlich sein. Aber Gericht ist keine hasserfüllte Quälerei von Seiten Gottes, sondern steht immer im Dienste der Zurechtbringung, steht immer im Dienste seiner Gnaden und Heilsabsichten. Also Römer 5, 18 bis 19 eröffnen hoffnungsvolle Perspektiven für alle Menschen. Dürfen Sie ruhig weiter sagen, auch den vielen, die heute stöhnen und jammern, was machen wir mit dieser Menschheit? Oder bei einzelnen Exemplaren, wo wir ratlos sind, oft auch in den Familien und Gemeinden hin und her, was soll aus dem noch werden? Gott hat hoffnungsvolle Perspektiven, er wird mit dem Sündenwesen fertig, das sich gerade in Kriegszeiten ja so hasserfüllt beschleunigt und vervielfältigt. Jetzt habe ich noch nicht gelesen, Vers 20 und 21. Das Gesetz aber kam daneben ein, auf das die Übertretung überströmend würde. Oh, Gott hat oft so eigenartige Wege. Da war die Sünde in die Menschenwelt eingedrungen und Gott sagt, was machen wir jetzt? Jetzt gebe ich Israel ein Gesetz, vordergründig zu dem Zweck, damit es besser wird. Aber in seinem Herzen wusste Gott, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ärzte verabreichen ja auch manchmal Mittel, Krisenmittel, die eine Krankheit zunächst schlimmer werden lassen. Dann wird ein kritischer Punkt erreicht und dann kommt eine Wende zur Besserung. Gott hat oft so eigenartige Wege, als die Sünde in die Menschenwelt eingedrungen war, da gab Gott ein Gesetz vordergründig zur Besserung. In Wirklichkeit, damit es schlechter würde. Damit Israel, aber in letzter Konsequenz alle Menschen, völlig bankrott werden. Damit die Sünde als Sünde erscheine. Und es ging ja mit Israel nach der Gesetzgebung am Sinai aufs Ganze gesehen bergab. Es wurde nicht besser, sondern schlechter, bis das sie die Nationen an Gräuel noch übertrafen, sagt das Alte Testament. Das Gesetz aber kam daneben ein, auf das die Übertretung überströmend würde, sagt Paulus hier ganz kühn. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden, auf das, gleich wie die Sünde geherrscht hat im Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesum Christum, unseren Herrn. Jetzt können wir uns alles Bosheitswesen und Sündenwesen der Welt, können wir versuchen uns vorzustellen, Hitler, Stalin und Mao und Saddam Hussein und wie sie alle heißen, aber auch alle Neid und Streit und Bosheit und Aufsässigkeit im Kleinen, was man erlebt, bis in die frommen Kreise, denn wir haben alle auch noch einen natürlichen Menschen. Wir sind Menschen mit zwei Naturen und der alte Mensch taucht bei dir und mir gar nichts. Wir tun oft so erstaunt und entrüstet, wenn wir hören, in jener Ehe, in jener Familie, in jener Gemeinde, da ist das und das passiert. Ach was, was, nein, wie können die nur, also unerhört. Seien wir bitte vorsichtig. Ein Bruder sagte mir mal in Berlin, ich erstaune doch nicht mehr, wenn ich höre, dass da und da das passiert ist. Ja, so sind wir Menschen, so sind wir, so bin ich auch. Wenn Gott uns nicht bewahrt, wenn Gott uns nicht Gnade schenkt. Da haben wir gar keinen Grund, uns zu überheben. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie jene. Ich danke dir, Gott, dass es bei uns nicht zugeht wie in der Ehe und wie in der Familie und wie in der Gemeinde. Ach nein, wie kann man nur? Es ist nur Gnade, wenn wir bewahrt werden vor den schauerlichen Auswüchsen von Bosheit und Gemeinheit bis hinein in die frommen Kreise. So ist unser alter Mensch, der taucht doch gar nichts, über dem steht ein Katakrima, unbrauchbar. Und da hilft kein Flickwerk und keine guten Vorsätze, der ist und bleibt unbrauchbar. Und deshalb lautet das Rezept Gottes nie Verbesserung des alten Menschen. Bruder Ströter hat in seiner Galaterbriefauslegung einmal darauf hingewiesen, denn es heißt in Galater 6 am Schluss, da ist die Rede, wie auch 2. Korinther 5, Vers 17, von einem neuen Menschen, neue Kreatur. Denn weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit ist etwas, sondern neue Schöpfung. Bei Gott gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, sondern neue Schöpfung. Das allein zählt vor Gott. Und dazu schrieb Bruder Ströter in seiner Galaterbriefauslegung, die wir auch vor Jahren noch einmal in Gnade und Herrlichkeit abgedruckt hatten. Gott will nicht, dass wir bessere Menschen werden. Diesen paradoxen Satz hat Bruder Ströter geschrieben. Gott will nicht, dass wir bessere Menschen werden. Kommen wir hier zusammen, dass wir besser werden? Also ein bisschen besser, ein bisschen besser. Nun ist Heinz Schumacher schon so weit, dass er 7 Minuten am Telefon geduldig zuhören kann, bis er fragt, ja, ja, noch was, noch etwas. Haben Sie noch was Wichtiges am Herzen? Er kann das schon nächstes Jahr 8 Minuten oder 10 Minuten geduldig zuhören, wo er meint, eigentlich interessiert es mich ja nicht so arg, was du da sagst. Ziemlich belanglos, deine theologischen Streitfragen, und nimmst mir die Zeit damit weg. Und dann, wenn ich in 10 Jahren hier bin, dann kann ich schon 15 Minuten ruhig zuhören am Telefon und bleibe freundlich. Und 16 und 18, nö, das wäre Besserung, Reparatur. Das ist nicht der biblische Weg. Wir werden jedes Jahr ein bisschen besser, ein bisschen freundlicher. Nein, sagt Gott, so nicht. Heiligung ist nicht Reparatur und Verbesserung und Flickwerk. Was ganz Neues kommt ins Leben. Und ich habe es mir selber immer wieder gesagt und wir dürfen es weiter sagen. Lebe doch vom Neuen her. Lebe doch aus der unerschöpflichen Fülle des neuen Seins. Lebe nicht vom Alten her. Versuch nicht, das Alte zu verbessern. Es wird nicht besser. Da kommt nur eine Scheinheiligkeit heraus, aber keine echte Heiligung, sondern lebe vom Neuen. Scheinheiliges Wesen, das wird rasch durchschaut. Deine Enkel merken es schnell und die Welt merkt es auch. Echte Heiligung kommt nur vom Neuen her. Vor Gott gilt nicht Beschneidung und Unbeschnittenheit und all unsere fromme Tradition gilt letztendlich nicht. Sie mag ihre Werte haben, sondern vor Gott gilt letztendlich nur eins, neue Schöpfung. Leben in Christo Jesu und aus Christus Jesus. Das ist das, was uns auch Römer 5 ans Herz legt. ein Katakrima über alle natürlichen Menschen. Ich kann dich nicht gebrauchen. Und wenn du zappelst und dich anstrengst und fromm übertüncht, ich kann deinen alten Menschen nicht gebrauchen. Katakrima, was von Adam herkommt. Da kommt immer nur Böses raus. Neid und Streit, vielleicht fromm getarnt. Da kommt immer nur Böses raus. Etwas ganz Neues. Und so schrieb also Bruder Sträuter zu der Stelle im Galaterbrief, neue Schöpfung. Gott will nicht, dass wir bessere Menschen werden, sondern dass wir neue Menschen werden. Dass der neue Mensch besser ist, versteht sich von selbst. Natürlich ist er besser, aber nicht nur besser, ganz anders, ganz neu. In Christo Jesu, aus ihm, gottgemäß geschaffen, wie es Epheser 4,24 sagt. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Viele Einzelne haben das erlebt. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, auf die alttestamentlichen Gleichungen einzugehen, die ich noch lesen wollte. Ich will wenigstens die Stelle nennen. Jeremia 31, Vers 28 und Jeremia 32, Vers 42. Aber es geht nicht nur um Gleichung, sondern es geht um ein wie viel mehr. Sünde und Tod haben ein grausiges Regiment in unserer Menschheit, in unserer Welt, in der Gegenwart erleben es wir wieder besonders grauenhaft. Aber Gott gerät nicht in Verlegenheit aufgrund von Golgatha. Alles nur aufgrund von Golgatha, aufgrund des Gehorsamsweges Jesu Christi. Das wird ja hier dem Ungehorsam Adams gegenübergestellt. Wird Gott mit allem fertig, führt er es herrlich hinaus. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Das haben viele Einzelne erlebt, das kann man in christlichen Biografien nachlesen, das haben wir hoffentlich auch erlebt und erleben es noch. Aber Paulus denkt in Römer 5 darüber hinaus nicht nur an Einzelne. Er selber hat es ja exemplarisch erlebt. Sondern er denkt an die Gesamtmenschheit, wo die Sünde mächtig geworden ist. Da wird am Ende die Gnade nicht nur gleich wie, sondern wie viel mehr triumphieren. Amen.